Definitely, but I think that. You know what? Let me call you back. Hey, you. It's me. You from the future. We need to talk private, Cloud.
Oh.
You want to see inside your apps, right?
Yes.
Spot and fix problems? Yeah. Then you gotta go beyond virtualization. Today.
Choose Microsoft Private Cloud Solutions. Built for the future. Ready now.
I wouldn't do that if I were you.
Don't panic. I'm you. I came back from the future to say thank you.
You're welcome.
You chose the right cloud solution. When you needed to manage applications across your private and public clouds, you were ready.
I was.
Choose Microsoft Private Cloud Solutions. Built for the future. Ready now.
Time's up.
I know, it's crazy. Calm down. I'm you, with a message from the future.
The future?
Over the next 2 years, you're gonna have to double your capacity.
That sounds expensive.
Go with the private cloud solution that doesn't charge per VM.
That sounds smart.
Choose Microsoft Private Cloud Solutions. Built for the future. Ready now.
Like that suit.
Want one?
You got one.
Ja, herzlich willkommen zum vorletzten Vortrag an diesem Abend oder an diesem Nachmittag. Wir haben jetzt da sehr viel über Windows Server gehört, in den verschiedensten Facetten, einmal Richtung Infrastruktur, einmal Richtung Client, einmal Richtung Applikationsentwicklung. Was ich jetzt da machen möchte ist, wie schon die Videos angedeutet haben, ich möchte Richtung Private Cloud noch ein bisschen was herzeigen. Sprich, der Windows Server ist eine extrem gute Basis, um Cloud-Lösungen, Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud-Lösungen zu platzieren oder zu errichten. Und der Windows Server ist nur die halbe Wahrheit. Das heißt, was wir im Hintergrund natürlich brauchen, ist unser System Management Plattform System Center. Und da hat es mit System Center 2012 doch einige Neuerungen gegeben. Es gibt auch einen Service Pack 1 im nächsten Kalenderjahr, der dann entsprechend weitere Funktionalitäten für den Windows Server bringen wird. Das heißt, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte in der nächsten halben Stunde, ist einmal das Thema IT als Service, weil das ist im Prinzip etwas weiter gedacht als nur die klassische Geschichte, ich habe eine Private Cloud, ich habe eine Public Cloud, sondern ein bisschen auf den nächsten Layer gebracht. Dann werden wir uns mal anschauen, okay, wie agiert Windows Server 2012 mit System Center gemeinsam und was letztendlich sind Hybrid Cloud Einsatzszenarien. Das heißt, Microsoft selbst bietet ja auch Public Cloud Services an und was bedeutet das oder welche Möglichkeiten habe ich dann, wenn ich jetzt kombiniere meine On-Private, also meine Private Cloud mit unter Umständen Public Cloud Services von Microsoft. Da ein bisschen einen Einblick zu geben, das soll einmal der Punkt sein. Und dann zum Schluss gehe ich noch kurz darauf ein, was sind eigentlich so die Neuerungen im Service Pack 1. Ich werde nicht, keine Angst, ich werde nicht jedes Produkt einzeln durchgehen und Ihnen sagen, was da Neues gibt, sondern einfach nur zwei, drei Features herzeigen, was aus meiner Sicht interessant ist, was bis dato vielleicht noch nicht so bekannt war. Gut, starten wir mal mit dem Bereich IT als Service. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Raum der System Center bereits einsetzen oder das Thema IT als Service schon einmal von der Microsoft gehört haben. Das ist im Prinzip unsere Strategie, wenn es darum geht, sagen wir mal, das Thema IT-Service-Management ans Leben zu bekommen. Das heißt, wir gehen im Prinzip davon aus, dass wir auf der linken Seite unseren klassischen Endanwender haben, unseren User, und die IT im Prinzip hier Services zur Verfügung stellt. Das heißt, es bedingt natürlich, dass sich die IT im Vorfeld überlegt, was für Services habe ich überhaupt und welche möchte ich zur Verfügung stellen und das im Idealfall vielleicht sogar über Self-Service-Portal. Das heißt, der Benutzer geht im Idealfall auf ein Self-Service-Portal, dort hat er die IT-Services angeboten. Und im Hintergrund müssen wir aus IT uns natürlich überlegen, welche Services biete ich überhaupt an. Das heißt, da muss man in den Modus kommen, einen Servicekatalog zu erstellen, mir zu überlegen, was für Services gibt es überhaupt, also E-Mail-Service, File-Service oder vielleicht biete ich sogar einen Handy-Service an, dass Benutzer halt über meinem Portal auch Handys bestellen können. Also ich muss mir einfach mal überlegen, was sind die IT-Services, die ich eigentlich anbieten möchte. Und das Ganze muss ich dann natürlich im Servicekatalog entsprechend definieren. Der zweite Schritt, den ich mal im Zuge dieser Service-Erstellung überlege, ist das Thema Automatisierung. Das heißt, wir haben heute schon mal kurz gesprochen, beim Windows Server gibt es ja auch genug Möglichkeiten und es gibt auch Orchestrierungsmöglichkeiten über System Center hier zu automatisieren. Das heißt, ich... So besser? Okay. Automatisierung, das heißt, ich überlege mir hier in Kombination mit den Services, wie kann ich die Services automatisieren. ist vielleicht bei einer Bestellung von einem Handy nicht ganz so schwer, wenn ich sage, okay, jemand beantragt jetzt ein Diensthandy und ich löse vielleicht automatisch eine Bestellung in meinem Warenwirtschaftssystem aus. Das kann aber relativ weit gehen, wenn ich sage, okay, ich möchte auch zum Beispiel, ich habe Entwickler in meinem eigenen Unternehmen und ich möchte dem Entwickler die Möglichkeit geben, sich selbst eine Entwicklungsumgebung zu provisionieren. Da wird es schon interessanter, weil dann muss ich wirklich solche Systeme dann auch in den täglichen Betrieb einbinden. Das heißt, wenn ich mir überlegt habe, okay, was werden so mein Automatisierungsworkflow auf technischer Ebene, gehe im Prinzip einen Schritt weiter und dann geht es in den Bereich der Bereitstellung. Das heißt, jetzt bleiben wir zum Beispiel bei der Entwicklungsumgebung. Ich bin jetzt Entwickler, habe mir da jetzt meine Entwicklungsumgebung zusammengeklickt. Das heißt, ich brauche vielleicht 2, 3 Windows-Server, ich brauche einen Web-Server, ich brauche einen Datenbank-Server. Und letztendlich gehören diese Ressourcen, die ich hier angefordert habe, auch provisioniert. Das heißt, und egal, ob das jetzt auf der rechten Seite jetzt eine physikalische Box ist, das heißt, es kann natürlich jetzt sein, ein Rechner, nacktes Blech sozusagen, der wird halt im Rechenzentrum hochgefahren, wird entsprechend aufgesetzt mit den Parametern, die ich hier übergeben habe. Das kann aber auf einer Virtualisierungsumgebung sein, da sind wir auch nicht eingeschränkt. Wir freuen uns natürlich, wenn der Hyper-V drunter steht, keine Frage. Aber die System Center Plattform ist komplett offen gestaltet. Das heißt, uns ist es im Prinzip egal, ob da dahinter jetzt der Hypervisor von Microsoft liegt, ob da ein ESX-Server drunter liegt oder ein Xen-Server drunter liegt. Das ist unser System Management-Sicht eigentlich egal. Oder der Kunde hat vielleicht eine Private Cloud. Das heißt, das ist im Prinzip die Lösung, wenn man sagt, okay, hochautomatisiert, standardisiert im eigenen Rechenzentrum, sprich die Systeme werden automatisiert gepatcht und. Das heißt, ich brauche im Prinzip hier nur mehr Ressourcen freigeben in meiner Private Cloud. Oder das kann genauso ein Public Cloud Service sein. Das heißt, ich kann sagen, okay, hoppala, naja, für Entwickler möchte ich nicht unbedingt meine eigene teure Infrastruktur verwenden, der soll gefälligst virtuelle Maschinen in Windows Azure zum Beispiel bei Microsoft hochfahren. Dann kann ich im Prinzip hier einfach Ressourcen in der Public Cloud von der Microsoft entsprechend provisionieren, mit dem Vorteil, dass ich, wie wir bei Windows Server 2012 schon gehört haben, meine eigenen IP-Address-Ranges verwende. Das heißt, der Entwickler kriegt eigentlich gar nicht mit, dass das System nicht bei mir im Keller läuft, sondern dass es vielleicht bei der Microsoft in der Wolke läuft. Das heißt, uns ist es eigentlich relativ egal auf der rechten Seite, was wir hier provisionieren. Wir können im Prinzip alles provisionieren, was irgendwie remote ansteuerbar ist. Was dann natürlich ein wichtiger Schritt ist, wir müssen noch die Systeme in den Betrieb überführen. Das heißt, so Systeme können natürlich in ein Monitoring eingebunden, in einen Backup-Zyklus eingebunden, der gehört vielleicht gepatcht, gehört inventarisiert. Und genau diese ganze Bereitstellung und Überführung im Betrieb, das macht unsere Automatisierung. Das heißt, da überlege ich mir im Vorfeld schon, bevor ich so einen Service überhaupt anbiete, wie binde ich jetzt sowas ein und wie baue ich den Workflow dahinter. Das Interessante ist, wenn man sich jetzt einmal dieses IT-as-a-Service anschaut und sich überlegt, okay, naja, wie könnte ich denn sowas realisieren, das schaut hochkomplex aus, weil bis dato war es so, ich habe da mehrere Produkte im Einsatz, die muss ich vielleicht dann ineinander integrieren, das ist meistens ein Riesenaufwand. Deswegen hat Microsoft, und das ist eigentlich die entscheidende Neuerung bei System Center 2012, hat es erstmalig geschafft, alle Produkte zu integrieren. Das heißt, um so eine Lösung jetzt relativ einfach umzusetzen, haben wir hier auf Basis von System Center 2012 bereits die Antwort im Beto. Das heißt, wenn wir uns anschauen, können wir hier die entsprechenden System Center Produkte hinterlegen. Also auf der linken Seite fällt wahrscheinlich schon mal sehr stark auf der Service Manager. Der Service Manager, den kennen die meisten, also die ihn schon mal gehört haben, eher aus dem Bereich Helpdesk. Das heißt, der ist immer so, das ist unser Incident, unser Problem Management, unser Trouble-Ticket-System. In Wirklichkeit kann das System wesentlich mehr. Das heißt, dahinter steht eine zentrale Datenbank, eine Konfigurationsdatenbank, und die holt sich selbstständig die Informationen aus den Subsystemen. Das heißt, im Idealfall, ich sage, 95% unserer Kunden haben Active Directory im Einsatz. Das kann ich mal direkt anbinden. Das brauche ich nur bekannt geben, das ist mein Active Directory Server, das sind die Credentials und ich habe schon mal alle AD-Daten in meiner zentralen Konfigurationsdatenbank, sprich Benutzer, Computerobjekte etc. Dann gibt es einige Kunden, die schon den System Center Configuration Manager einsetzen. Der selbst macht ja auch Inventarisierung, Hard- und Software-Inventarisierung und das nicht nur mit Microsoft-Software, sondern der deckt auch 95% der kommerziell verfügbaren Software ab. Und Kunden, die selbst halt Software selbst geschrieben haben, haben auch die Möglichkeit, diese in die Inventur mit einzubinden. Das heißt, der Configuration Manager hat an sich schon sehr viel Konfigurationsdaten, Inventurdaten, hat und Software, und die kann man im Prinzip einfach anschließen an den zentralen Service Manager. Also sage ich mir einfach, das ist mein SCCM-Server, das sind die Credentials und ich habe schon automatisch die ganzen Daten in meiner Konfigurationsdatenbank. Das gleiche kann ich mit einem Virtual Machine Manager machen, weil der hat ja die ganzen virtuellen Maschinen unter Kontrolle und weiß, welche virtuellen Maschinen existieren. Das gleiche gilt für einen Operations Manager, der mein Monitoring macht. Das heißt, ich habe hier sehr viele Daten schon im Zugriff. Und das Interessante ist, ich muss mir nicht überlegen, wie integriere ich das, sondern ich sage einfach, das ist mein AD, das ist mein Configuration Manager, das ist mein Operations Manager und die ganze Synchronisierung von den Daten und die Anreicherung übernimmt der Service Manager vollautomatisiert. Hat den entscheidenden Vorteil, wenn ich zum Beispiel ein Computerobjekt habe, muss man nicht überlegen, naja, wie komme ich da jetzt auf Daten, sondern ich klicke einfach auf das Computerobjekt drauf. Ich weiß zum Beispiel, wer ist der Primary User von dem Gerät. Ich weiß, welche Hardware steckt dahinter, weil das hat mir der SCC mitgeteilt. Ich weiß, welche Software da drauf installiert ist, welche Updates noch fehlen, weil die ganzen Informationen irgendwo im System Center Environment vorhanden sind und im Service Manager werden die konsolidiert und stehen dann entsprechend zur Auswertung zur Verfügung. Das heißt, der Service Manager nimmt schon aus der Sicht eine sehr zentrale Rolle ein, weil der hält die ganzen Daten. Darüber hinaus, wir haben gesagt, wir wollen hier IT-Services definieren, die wir anbieten wollen. Und genau diese Konfigurationsdatenbank hält auch den Servicekatalog. Das heißt, da in der Mitte definiere ich auch meine IT-Services. Sprich, da definiere ich, ich als IT biete jetzt ein Firmenhandy an. Das kann er beantragen. Oder ich biete den Entwicklern eine Entwicklungsumgebung zur Provisionierung an. Das Ganze definiere ich zentral in der Konfigurationsdatenbank im Servicekatalog vom Service Manager. Das Interessante ist dabei, wenn ich jetzt dieses Service im Service Manager definiert habe, steht auch automatisch im Self-Service-Portal vom Service Manager zur Verfügung. Das heißt, deswegen steht der auch auf der linken Seite beim Self-Service-Portal. Der hat schon direkt eingebaut ein Portal, über das ich im Prinzip nur mehr die Darstellung mache von den Services, die ich hier schon definiert habe. Die zweite Komponente in der Mitte, die neben dem Service Manager der wichtigste Baustein in dem IT-as-a-Service-Konglomerat ist der Orchestrator. Weil dort definiere ich meine Automatisierungsworkflows. Dort beschreibe ich grafisch, das ist im Prinzip ein grafisches Werkzeug, da ziehe ich meine ganzen Aktionen zusammen, die ich machen möchte, mit Service-Bus-Funktionalität und. Das heißt, dort beschreibe ich einmal diesen Automatisierungsworkflow und der ist dann automatisch im Service-Manager bekannt. Das heißt, sobald ich im Orchestrator so einen Workflow mir überlegt habe, den einmal gebaut habe grafisch, steht er automatisch im Service-Manager zur Verfügung und ich kann ihn für die weitere Provisionierung verwenden. Sprich, das schaut im Prinzip so aus, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein neues System provisionieren lassen, eine Entwicklungsumgebung, nehme ich an, sage im Service Manager, okay, ich erstelle ein neues Service, da gibt es bereits einen Workflow dazu und der Workflow braucht vielleicht noch ein paar Input-Parameter. Vielleicht möchte der Entwickler selbst bestimmen, wie der Hostname ausschauen soll, der möchte vielleicht selbst noch bestimmen, wie viel Memory er haben möchte. Die ganzen Daten, die gebe ich ihm mit bei diesem Service-Anforderung und das wird dann am Self-Service-Portal zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Endbenutzer sieht im Prinzip nur mal die Daten, die er minimal eingeben muss oder optional eingeben muss. Und die Daten werden dann direkt in den Workflow übergeben, wenn er diesen Request stellt. Das heißt, diese Einheit ist an sich schon sehr hoch integriert. Auf der rechten Seite, das ist so die klassische Domäne, wie man System Center seit über 15 Jahren sieht. Das klassische Thema Configuration Manager, der ehemalige SMS. Das heißt, der ist im Prinzip dafür gedacht, das ganze Thema Patch Management zu machen, Software, Rollout, Inventarisierung. Das ist unser klassisches Werkzeug, wenn es um die Konfigurationsverwaltung geht. Der Operations Manager ist wahrscheinlich das zweite Werkzeug, was sehr bekannt ist und seit über 10 Jahren bereits im Markt aktiv ist. Das ist unsere klassische End-to-End-Monitoring-Lösung. Das heißt, der schaut einmal auf ganz unterste Ebene auch, wie geht es der Hardware. Und das Interessante ist, dass die großen Hardware-Steller bereits die ganzen Management-Pack-Informationen, sprich die Intelligenz, was kann ich denn alles von der Hardware monitoren, mitliefern. Das heißt, der HP, IBM, Dell liefern hier bereits vorgefertigte Pakete, das im Prinzip nur mehr zentral einspielt und das System geht automatisch in die Landschaft raus und fragt einmal, wo gibt es denn überhaupt Hardware-Komponenten, die für mich interessant sind und wendet automatisch die Monitoring-Regeln an. Das heißt, wir haben einmal die ganze Hardware, den ganzen Hardware-Layer im Monitoring drinnen. Das geht dann weiter über Betriebssystem, über Applikationen wie Exchange, Active Directory, bis hinauf zu Benutzertransaktionen. Das heißt, ich kann auch hier simulieren, okay, ein typischer Benutzer wird zum Beispiel von einem SharePoint-Server Dokumente abfragen, dann kann ich solche Abfragen automatisieren und dann habe ich wirklich eine End-to-End-Sicht, wie es dem Service geht. Das heißt, ich weiß, von welchem Standort zugegriffen werden kann, weil da habe ich meine synthetischen Transaktionen. Ich weiß, wie es dem Betriebssystem geht, ich weiß, wie es der Hardware geht. Und dann kann ich im Prinzip auf Basis der Informationen mir einfach so einen Servicebaum zusammenziehen. Das heißt, ich weiß dann, okay, mein Service, wenn man gleich bei SharePoint, besteht aus einem SharePoint-Server, besteht aus einer SQL-Datenbank, der braucht auch Active Directory, um zu funktionieren, der braucht ein Betriebssystem. Das Ganze schiebe ich im Prinzip per Drag and Drop zu einem Servicebaum zusammen. Und dann kann ich sagen, okay, auf diesem Servicebaum möchte ich zum einen ein Monitoring haben, das heißt, damit der Service-Owner, der für das Service verantwortlich ist, weiß, okay, dem Service geht es gut oder es hat ein Problem. Und ich kann genau auf Basis dessen ein SLA drüberlegen. Das heißt, ich kann dann messen, wie verfügbar war das Service und kann das jederzeit auch nachweisen. Das Ganze hat noch einen entscheidenden Vorteil. So das Thema Maintenance-Window haben wir heute auch schon mal kurz andiskutiert. Ich kann zum Beispiel direkt bei dem Service sagen, okay, ich setze diese Service in den Maintenance-Mode, weil ich jetzt quasi Wartungsarbeiten mache. Da werden automatisch alle Subkomponenten in den Wartungsmodus gesetzt und es werden keine Alarme generiert für den Bereich. Jetzt haben wir vielleicht auch schon beim Thema Alarme generieren. Das ist was zum Beispiel direkt mit einem Service Manager gekoppelt ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Service Manager als Ticketsystem verwenden würde, dann könnte ich auch direkt die Alarme mit dem Service Manager koppeln. Das heißt, sobald der Alarm mit einem kritischen Status erzeugt wird, wird automatisch ein Ticket generiert. Und es wird auch automatisch wieder resolved, also gelöst. Wenn zum Beispiel jetzt der Operations Manager feststellt, hoppala, das System hat sich beruhigt, wird automatisch das Ticket auch wieder gelöst. Das heißt, da gibt es auch schöne Integrationen zwischen den einzelnen Systemen. Ja, der Data Protection Manager ist jetzt die klassische Lösung, die rein auf Microsoft beschränkt ist. Also das System ist wirklich dafür gedacht, Sicherungen von Exchange, SharePoint konsistent zu machen. Der Virtual Machine Manager, das ist jetzt mal das letzte Produkt, was ich ein bisschen darauf eingehen möchte. Das ist wahrscheinlich das, was am meisten unterschätzt ist noch derzeit. Weil bis dato war es so, bei System Center, bei den Vorgängerversionen 2010, also Virtual Machine Manager 2010, war es dafür gedacht, verschiedene Welten zu verheiraten. Das heißt, ich habe vielleicht in meinem Unternehmen bereits eine VM-Installation gehabt, ich habe vielleicht ein paar Xen-Server, weil ich Citrix betreibe und ich habe vielleicht testweise ein paar Hyper-V-Maschinen, weil es mich einfach interessiert, was die Microsoft da macht. Dann war der Virtual Machine Manager im Prinzip das Frontend, um zu schauen, okay, wie geht es meiner virtuellen Umgebung. Egal, ob da jetzt der ESX drunter läuft, ob der Hyper-V drunter läuft, ob der Xen drunter läuft. Das war im Prinzip primär mal so ein Administrationswerkzeug, um sich anzuschauen, wie geht es meiner Virtualisierungslandschaft. Der Virtual Machine Manager in der 2012er Version ist massiv aufgebohrt worden. Das heißt, wir haben da drinnen so Themen wie Service Templates. Das heißt, ich kann im Virtual Machine Manager zum Beispiel hinterlegen, ich habe jetzt einen Service, das besteht aus einem SQL Server, das besteht vielleicht aus zwei Web Servern, die sind vielleicht geload balanced. Das definiere ich grafisch im Virtual Machine Manager und kann genau dieses Service Template dann heranziehen, um Services zu provisionieren. Das heißt, überlegen wir einmal, okay, wie schaut zum Beispiel meine Buchhaltungsapplikation aus, baue dieses Template, übergibt es dem Virtual Machine Manager und der provisioniert die ganzen Systeme, konfiguriert meinen Load Balancer dazwischen etc. Und genau diese Service Templates kann ich dann auch wieder in meinem Self-Service-Katalog verwenden, weil dort kann ich einfach sagen, okay, ich habe jetzt da eine Entwicklungsumgebung, die besteht aus mehreren Komponenten, da gibt es schon ein fixfertiges Template mit Vorgaben und die kann ich dann im Prinzip zur Provisionierung zur Verfügung stellen. Und das auch wieder nahtlos, weil der Service Manager im Prinzip auch diese Templates kennt. Also hochinteressante Technologien, die da im Virtual Machine Manager mit drinnen sind. Auch das Thema Cluster-Host-Patching. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Hyper-V patchen möchte in einem Cluster-Modus, das sind alles so Funktionalitäten, die im Virtual Machine Manager mit drinnen sind. Bare-Metal-Provisionierung von Hyper-V-Hosts. Also solche Thematiken wandern, sage ich mal, mehr raus aus dem Config-Manager, mehr in den Virtual Machine Manager rein. Das heißt, der Config-Manager ist nach wie vor dafür da, zu sagen, okay, ich manage mein Guest-System, aber alles, was den Hyper-V-Host betrifft, das ist der Virtual Machine Manager. Also man sieht schon, der Virtual Machine Manager hat bei uns gerade auch in Kombination mit Windows Server 2012 einen sehr hohen Stellenwert mittlerweile und spielt auch mit den Komponenten sehr gut zusammen. Vielleicht um das Thema Integration noch ein bisschen mehr zu stressen, wir haben auch die Möglichkeit, jetzt mit den ganzen System Center Produkten ein zentrales Data Warehouse zu verwenden. Das bis dato war es ja so, der Configuration Manager hat seine eigene Datenbank gehabt, der Operations Manager hat eine eigene Datenbank gehabt, der Service Manager eigene Datenbank. Und wenn ihr jetzt als IT-Leiter oder IT-Administrator wissen wollt, okay, wie schaut eine gewisse Konstellation aus, wie zum Beispiel, ich habe jetzt da Inventar und welche von den Systemen sind jetzt wirklich gemonitort, dann war das sehr schwierig, solche Abfragen zu machen. Klar, es gibt ja SQL Server Reporting Services, das ist die Antwort auf all Ihre Reporting-Probleme, weil da kann ich 100.000 Datenbanken anknüpfen, mir die Reports selbst zusammenstoppeln. Nur das bedingt halt auch SQL Server Reporting Server Know-how, weil das ist nicht eine Technologie, wo ich sage, klick, klick, next, fertig, sondern da muss ich schon ein gewisses Developer-Know-how im Hintergrund haben, um hier Reports zu erstellen. Das haben wir als Microsoft auch aufgegriffen, weil die meisten Kunden haben dann gesagt, naja, ich habe aber nicht die Mannschaft dafür, dass man jetzt SQL Server Reporting Services auch noch zu Gemüte führt, weil es doch keine triviale Technologie ist. Deswegen hat Microsoft gesagt, okay, wie können wir es erleichtern? Die Antwort darauf ist ganz einfach, Excel. Excel kann jeder, mit Excel kann jeder umgehen, Excel kennt jeder. Und jetzt war einfach die Idee zu sagen, okay, wir geben dem IT-Leiter, dem IT-Administrator die Möglichkeit, über Urlaubwürfel zum Beispiel Abfragen gegen unser zentrales Data Warehouse zu machen. Weil das ist was, wo jeder mal noch umgehen kann damit, sie einfach zusammenklicken, welche Parameter braucht er, im Excel vielleicht ansprechend darzustellen. Das kriegt man vielleicht noch hin, damit man nicht unbedingt SQL Server Reporting Services verwenden muss. Das heißt, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, alle diese System Center Produkte in ein zentrales Data Warehouse reporten zu lassen, hat den riesen Vorteil, ich kann diese Daten selbst über OLAP-Würfel herausziehen. Und das ist eine wesentliche Erleichterung im täglichen Betrieb. Ja, wie gesagt, das ist einmal die Vision hinter IT as a Service und das ist letztendlich auch das, was das Rechenzentrum der Zukunft ausmacht. Das heißt, wir haben im Prinzip hier drei Bereiche, die wir hier adressieren. Self-Service, das heißt, irgendeine Art von Self-Service, ob das jetzt der Endbenutzer ist oder ob es vielleicht der Self-Service für die Administratoren ist, auch das haben wir öfters in Unternehmen. Der zweite Punkt, die Standardisierung. Das heißt, durch das, dass ich mir überlege, welche Services biete ich überhaupt an, erreiche ich schon einen gewissen Standardisierungsgrad. Und das setze ich natürlich dann fort, weil sobald ich sage, okay, ich möchte Entwicklungsumgebungen automatisiert aufsetzen, das wäre dann der dritte Punkt, erreiche ich ja schon eine Standardisierung. Weil da muss ich irgendwo schon mal bei der Automatisierung vorgeben, was ist denn mein Standard eigentlich, wie soll das Ding ausschauen. Und ich kann dann wirklich gewährleisten, dass das nächste Entwicklungssystem und das übernächste Entwicklungssystem immer gleich ausschaut, immer gleich eingebunden ist und ich erreiche eben hier die Standardisierung durch Automatisierung. Weil ich sage, das Thema Provisionierung ist meistens nicht das Thema, das kriegt man meistens nur irgendwie hin. Nur interessant ist dann als bei der T-Provisionierung. Ja, das ist ja meistens das, was man meistens vergisst. Da sagt man, okay, ich habe jetzt da eine super tolle Automatisierungsworkflow, da kann ich alles automatisiert einbinden. Und das Problem ist, wenn man sagt, okay, der Entwickler braucht das System nicht mehr. Das passiert ja nicht, das ist ja nichts, was total abwegig ist. Wenn man der im Prinzip sein Entwicklungstask abgeschlossen hat, schaut es meistens so aus, der provisioniert eine komplett neue Umgebung, weil er die Altlasten nicht mitschleppen möchte. Das heißt, das Thema Deprovisionierung ist gerade auch in dem Bereich IT as a Service ein wichtiges Thema und das trifft uns auch bei der Private Cloud. Wir wollen natürlich, wenn Systeme zurückgegeben werden, dass sie sauber aus allen Subsystemen heraus sind. Weil man das ist beim Hypervisor, dass es deprovisionieren kann, das traut man jedem zu, das glaubt man sogar uns, dass es am Hyper-V funktioniert, einfach sagen, okay, Maschine ist gelöscht. Und interessant wird es dann, also, wenn ich es aus einem Backup rausnehmen muss, aus dem Mentor rausnehmen muss, aus dem Patch-Zyklus rausnehmen muss, aus dem Monitoring rausnehmen muss. Und diese Sachen, die Deprovisionierung, möchte ich natürlich auch automatisieren. Und da hilft natürlich auch, wenn ich einmal den Provisionierungsworkflow erstelle, weil dann kann ich natürlich analog den Deprovisionierungsworkflow machen. Das ist im Prinzip unsere Vision, wenn es darum geht, wie realisiere ich das Thema IT as a Service, wie komme ich zur Standardisierung, wie binde ich Automatisierungen und wie ermögliche ich hier Self-Service-Funktionalitäten. Wenn wir uns jetzt ein bisschen das runterbrechen und anschauen, was ist überhaupt System Center 2012, dann ist man sehr schnell bei den vier Bereichen. All about the App, das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Uns interessiert es nicht, ob jetzt zum Beispiel virtuelle Maschine auf 100% läuft. Das kann sie ja ruhig tun, weil dann ist sie ideal ausgelastet. Uns interessiert eigentlich, wie geht es der Applikation drinnen. Wenn der Server zu 100% ausgelastet ist und die Applikation sich im Idealzustand befindet, das ist ein idealer Betriebsmodus. Andere Systeme sehen es vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, unser Fokus ist immer die Applikation. Das heißt, wir verbinden auch sehr stark das Thema Monitoring mit dem ganzen Thema Ressourcenmanagement dahinter. Cross-Platform ist für uns ein hochwichtiges Thema. Ich habe es beim ersten Vortrag schon gesagt, wir wissen, dass wir nicht alleine sind in einem Rechenzentrum. Es gibt andere Komponenten, sei es jetzt andere Hypervisor-Technologien, sei es jetzt andere Betriebssysteme wie Unix-System, Solaris, AX, HBOX, was auch immer, Linux-Systeme, Red Hat, SUSE. Auch diese Systeme pinken wir ein. Nicht nur im Hypervisor, mittlerweile unterstützen wir natürlich auch diese Derivate direkt im Hypervisor, Red Hat, SUSE. Sondern wir binden das Ganze ja in den ganzen Service-Management-Betrieb ein. Das heißt, wir können hier monitoren, das heißt, wir können genauso Unix-Systeme, Linux-Systeme ins Monitoring einbinden, wir können Oracle-Datenbank mit einbinden, etc. Foundation for the Future, das ist für mich immer so ein bisschen ein Rückblick. Microsoft ist ja seit 94, sagen wir, im System-Management-Bereich aktiv. Der SMS, die vielleicht ein bisschen länger dabei sind, kennen das noch, das war so das der Ursprung vom Configuration Manager. Das heißt, Microsoft hat sich hier sehr stark überlegt über die Jahre und ist immer wieder ständig gewachsen im Portfolio. Das an sich machen andere Hersteller genauso, durch Zukäufe, was auch immer. Das Interessante bei der Microsoft System Center Lösung ist im Prinzip die Integration. Weil erst mit System Center 2012 haben wir wirklich die nahtlose und vollständige Integration aller Produkte. Das ist neu, weil bis dato hat es einzelne Abhängigkeiten zwischen den Produkten schon gegeben oder Integrationen. Mit 2012 haben wir vollständige Integration. Ob das jetzt ein zentrales Data Warehouse ist, ob das die Anbindung von Virtual Machine Manager, Operations Manager und die Config-Datenbank ist, etc. Jetzt sind wir erstmalig in der Lage, so Szenarien wie IT as a Service wirklich einfach umzusetzen. Ja, und Cloud on Your Terms, da geht es wieder in die Richtung, System Center 2012 kann sehr viel. Das heißt, das Thema IT as a Service ist die vollständige Lösung, wie man einen Rechenzentrumsbetrieb machen möchte. Nur das ist vielleicht nicht das, was die Kunden im ersten Schritt machen wollen. Wenn der eine sagt, okay, hoppala, naja, so weit bin ich noch nicht. Das ist vielleicht eine Vision, da möchte ich hin in 5 Jahren. Aber ich habe jetzt eigentlich ein Problem mit meinem Helpdesk zum Beispiel. Ich hätte gerne eine Helpdesk-Lösung. dann ist genau dieser System Center 2012 IT as a Service Baukasten dafür gedacht, hier einfach diesen Baustein rauszunehmen. Das heißt, die Idee ist, hier einen Baustein, also einen Baukasten zu haben, wo ich die Bausteine rausnehme, die ich jetzt für mein Unternehmen brauche, mit der Option zu einer vollständigen Private Cloud Lösung zu wachsen, wenn ich das möchte. Das heißt, da ist Microsoft sehr offen und die Idee ist einfach dahinter, dass ich mir nichts verbaue. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, okay, ich mache in dem Bereich ein bisschen System Management, kann ich trotzdem noch immer zu einer vollständigen Private Cloud Lösung wachsen. Das ist die Idee dahinter, wenn ich das möchte. Ja, was sind so die Schlüsselfunktionalitäten? Hybrid IT Management, da geht es eben wirklich in die Richtung Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud Szenarien, da kommen wir dann ein bisschen darauf zu sprechen. Wir haben das Thema Cloud-Erstellung und Delegation. Das heißt, wir haben da im Prinzip in System Center 2012 eine vollständige Private Cloud Lösung mit an Bord. Das heißt, wir haben im Prinzip hier die Technologien, wo man einfach über Self-Service-Portal diese eigene virtuelle Maschine beantragt und im Hintergrund wird die provisioniert über einen Virtual Machine Manager zum Beispiel. Das sind fixfertige Lösungen, die kostenfrei zur Verfügung stehen. Ja, Multi-Hypervisor-Support haben wir schon besprochen. Das heißt, wir unterstützen hier nicht nur unseren eigenen Hypervisor, den Hyper-V, sondern auch ESX-Technologien, Xen-Server-Technologien. Tiefer Applikationseinblick, das ist uns ganz besonders wichtig, weil tiefer als wie wir Microsoft Applikationen monitoren kann das kein anderer. Das heißt, wir wissen ganz genau, aufgrund ihrer Konfiguration, wie sie zum Beispiel AD aufgesetzt haben, wir wissen, wie ihre Exchange-Infrastruktur ausschaut, weil das System ist so intelligent, das erkennt aufgrund der Konfiguration, wie ihr spezielles Szenario ausschaut und wendet hier die Regelwerke an. Das heißt, da kommt schon sehr viel Know-how von der Entwicklung mit an Bord, wo sie im Prinzip dann nur mehr Feintuning machen müssen. Das heißt, die Grundregelwerke für Exchange, Active Directory, SharePoint, was auch immer, die werden alle von uns schon vordefiniert, die sind vorher befüllt. Und sie machen im Prinzip dann nur mehr die Anpassungen im täglichen Betrieb. Es wird unter Umständen Konfigurationen geben, die nicht noch Best Practices sind, aber für ihr Unternehmen zwingend erforderlich sind. Da muss ich sowas im laufenden Betrieb einmal anpassen und dann habe ich im Prinzip auch diese Möglichkeit mit drinnen. Bis hin zum End-to-End-Monitoring natürlich. Server Application Virtualization, das ist jetzt was Neues. Ich glaube, der Bernhard Edelbacher hat das kurz angesprochen. Da geht es darum, wirklich virtualisierte Applikationen auch am Server zu betreiben. Ist natürlich hochinteressant, wenn es um Terminal Server respektive Remote Desktop Services geht, hier Applikationen wirklich in einer Schale, in einer Sandbox laufen zu lassen. Ja, Prozessautomatisierung, das heißt die Orchestrierung. Das heißt, wir zielen hier ganz klar mit dem Orchestrator auf technische Automatisierung ab. Das heißt, Konfiguration von irgendwelchen Komponenten, Aktionen auf Remote-Systemen zu setzen etc. Das ist die Idee dahinter. Dynamic Optimization, das ist jetzt auch ein Thema, das wir nicht ganz so prominent noch angesprochen haben. Das ist im Prinzip eine Funktionalität, die mir den Cluster in Balance hält zum Beispiel. Also der Virtual Machine Manager schaut im Prinzip auch, wie geht es den einzelnen Systemen und balanciert dann selbstständig die Cluster-Systeme aus. Das war bis dato meistens irgendein Zusatzprodukt, das man kaufen musste. Jetzt machen wir das Cluster-Balancing direkt über Virtual Machine Manager im System Center. Hochinteressant, vor allem auch, da schließt vielleicht wieder der Kreis zum Vormittag. Ich habe kurz angesprochen, das kritische Thema in einem Rechenzentrum, zumindest bei uns, ist eher der Strom. Und da gibt es genauso Szenarien, okay, der Virtual Machine Manager erkennt automatisch, hoppala, da gibt es viele Systeme, die laufen, sagen wir mit 2-3% Auslastung. Wir verschieben einfach die virtuellen Maschinen auf einige wenige Hosts zusammen, schalten die Knoten ab und erst wenn die Last wieder hochgeht, wecken wir die Knoten automatisch auf und verschieben die virtuellen Maschinen wieder auf die entsprechenden Nodes. Das heißt, das Thema Power Management mit dem Thema Dynamic Optimization ein hochinteressantes Thema im Virtual Machine Manager. Netzwerküberwachung ist komplett was Neues. Also die vielleicht mit einem Operations Manager schon bis dato gearbeitet haben, wissen, okay, im Bereich Hardware-Monitoring sind wir Weltklasse, Betriebssystem-Monitoring, Applikations-Monitoring, End-to-End, also Benutzer-Monitoring ist super, nur im Netzwerkbereich hat es mager ausgeschaut. Ja. Da haben wir vielleicht noch ein Ping machen können, ob die Netzwerkkomponente noch antwortet, ja, nein, damit wir zumindest irgendeinen Status von einem Netzwerkgerät im Service drin gehabt haben, aber das war es dann schon. Mit 2012 haben wir komplette Netzwerküberwachung mit drinnen. Das heißt, durch das, dass wir im Prinzip die Agenten ja auf jedem Serversystem drauf haben, weiß der automatisch, auf welchem Port und auf welchem Switch der Server hängt und kann automatisch die Daten vom Switch auslesen. Ist hochinteressant, weil dann kriege ich nicht nur mit, wie es den Komponenten geht, auslastungstechnisch oder CPU-Memory-mäßig, sondern ich weiß auch ganz genau mit einer Netzwerktopologie, welcher Server hängt auf welchem Switch. Und das kann ich im Prinzip mit einem Klick machen und ich sehe automatisch, wie schaut denn eigentlich meine Netzwerk-Landkarte derzeit aus. Ja, Service-Templates haben wir kurz besprochen, das war die Möglichkeit, Services in einem Virtual Machine Manager zu definieren, mit mehreren Systemen, Webservern, Datenbankservern und das zu provisionieren. Ja, und Self-Service haben wir auch schon eingehend besprochen. Das war so mal der Überblick über das Thema System Center 2012, was da eigentlich dahinter steckt, Also man sieht, das Portfolio ist massiv gewachsen. Und nochmal die Message dahinter, der entscheidende Punkt in der ganzen Geschichte ist die Integration. Das heißt, wir müssen uns nicht überlegen, wie können die Systeme miteinander sprechen, damit wir wirkliches IT as a Service realisieren können, sondern das ist bereits vorhanden. Gut, dann möchte ich kurz einmal nur zeigen, wie so ein Self-Service-Portal ausschaut, damit man ein bisschen was zum Angreifen hat und ich nicht nur Folien präsentiere. Das war ganz spannend, aber ich glaube, wenn man es einmal gesehen hat, ist vielleicht interessanter. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel mal dieses Self-Service-Portal von unserem Service-Manager, wie es im Prinzip out of the box kommt. Und wir haben uns da mal ein paar so Services überlegt. Das heißt, da habe ich im Service Manager definiert, ich mache zum Beispiel Basis Active Directory Account Management, das heißt, wenn zum Beispiel irgendein Fealpraktikant zu uns ins Unternehmen kommt, kann ich den da gleich direkt provisionieren. Ich kann zum Beispiel ein bisschen Neuinstallation machen, dass wir mal kurz reinschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Das heißt, in dem Fall kommt im Prinzip ein Formular hoch, ein Request-Formular, wo der Benutzer nach Eingaben gefragt wird. Das war genau das Thema, was ich vorhin kurz erklärt habe. Im Hintergrund ist ein Orchestrator Runbook. Das heißt, da ist definiert, welche Automatisierungsschritte ich machen möchte. Und damit dieses Runbook laufen kann, braucht es gewisse Parameter. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier sagen, der Benutzer kann seinen Computernamen selbst vergeben. Und was er im Prinzip braucht, haben wir mal definiert, ist die MAC-Adresse. Das heißt, er soll zumindest bei seinem Gerät einmal die MAC-Adresse sich notieren. Und dann im Prinzip haben wir gesagt, okay, wir möchten da auch zwei Images zur Verfügung stellen. Das ist einmal Windows 7 mit Office und einmal Windows 7 Deutsch. Und dann kann der Benutzer im Prinzip selbst seinen PC neu aufsetzen. Das heißt, in dem Fall, was im Hintergrund passiert, ist nicht so Rocket Science, wie es da jetzt ausschaut. Im Hintergrund wird im Prinzip der System Center Configuration Manager so provisioniert, dass im Prinzip die MAC-Adresse für eine Betriebssysteminstallation freigegeben wird. Das ist nächstes Mal, wenn man die rebootet, ins Netzwerk bootet, wieder automatisch neu aufgesetzt. Das schaut jetzt einmal in erster Linie mal hochkomplex aus, das ganze Thema. In Wirklichkeit war das eine Sache, also die Realisierung dahinter, das heißt die Anpassung, also die Entwicklung von einem Runbook plus der Serviceerstellung plus der SCCM-Konfiguration. Das war im Prinzip ein Aufwand von ca. 1,5-2 Stunden. Das haben wir mal am Abend zusammengesessen, der Klaus Reiter. Der Andi Rines war dabei, der ist heute am Vormittag auch schon dabei gewesen. Noch ein Kollege und wir haben im Prinzip in 1,5 Stunden uns überlegt, wie kann man sowas lösen, haben das im Prinzip da reingeklopft. Und das war fix fertig. Das heißt, man sieht einfach, wenn die Komponenten bereits vorhanden sind, ein SCCM, ein Config Manager, ein Orchestrator und ein Service Manager, sind solche Services, die ich hier anbieten möchte, als Self-Service eigentlich nur mehr das Kleinste sowas zu realisieren. Ich habe vorhin kurz angesprochen, das Thema Private Cloud, da gibt es von uns eine fix fertige Lösung. Das wäre zum Beispiel hier diese Private Cloud Infrastructure Services. Das ist jetzt zum Beispiel so ein klassischer Private Cloud Stack, wo ich im Prinzip sagen kann, ich hätte gern einen Tenant, sprich einen Mandanten. Kann ich sagen, okay, Tenant kann zum Beispiel sein die Entwicklungsabteilung, da weiß ich der Entwicklungsabteilung gewisse Ressourcen zu, im Rahmen dessen sie verfügen können. Da kann jemand eine virtuelle Maschine entsprechend sich requesten, da kann eine virtuelle Maschine updaten, vielleicht braucht er ein bisschen mehr Memory. Das heißt, diese Self-Service-Sachen, die Sie hier sehen, das brauchen Sie jetzt nicht selbst bauen, sondern das ist im Prinzip von uns fix fertig, das können Sie nehmen und einsetzen. Das ist im Prinzip ein Lösungsvorschlag auf Basis der System Center Plattform, wie man so ein Self-Service realisieren kann. Das wollte ich nochmal kurz hergezeigt haben, damit man da ein bisschen ein Gefühl bekommt, was da eigentlich dahinter steckt. Um vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, dass es da jetzt irre viel Aufwand und Integrationsleistung dahinter steckt. Gut. Schauen wir einen Schritt weiter. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, auch das Thema Hybrid Cloud existiert. Wenn man es einmal anschaut, Private Cloud, das ist jetzt das, wo wir uns gerade jetzt eigentlich den ganzen heutigen Tag fast damit beschäftigt haben. Windows Server ist natürlich eine der Kerntechnologien und System Center für den Bereich der Verwaltung. Und darauf laufen halt gewisse Dienste, in dem Fall sind es halt Microsoft-Applikationen. Die Public Cloud, Office 365 hat vielleicht ein oder andere schon gehört, weil da macht Microsoft auch sehr viel Werbung. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel mein Exchange-Server, mein SharePoint-Server, mein Lync-Server in der Wolke von der Microsoft. Das heißt, es wird von Microsoft selbst betrieben, genauso wie ein CRM, unser Kundenmanagementsystem. Windows Intune ist auch natürlich eine Komponente, wo es im Prinzip darum geht, Clients über die Microsoft Cloud zu verwalten und die zukünftig noch interessant werden, vor allem wenn es darum geht, mobile Geräte zu verwalten. Weil das ist zum Beispiel im Prinzip Intune unser Gateway, um Smartphones in der Wolke zu erreichen. Weil also jedes Smartphone hat meistens eine Internet-Connection und darum erreiche ich vielleicht, hier das mit Intune zu kombinieren. Das ist natürlich wieder in Kombination mit einem Config-Manager. Das Interessante, sagen wir, für uns als Infrastrukturleute ist das Thema Windows Azure. Da steckt wesentlich mehr dahinter und was ist, das zeige ich dann gleich. Das Interessante an der Microsoft Hybrid Cloud Solution ist jetzt nicht, dass wir all diese Komponenten haben, sondern das, was eigentlich unsere Lösung einmalig macht, ist die Integration. Wir haben gehört, ganz am Anfang, das Thema Identitäten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen nicht da mit 3-4 Identitäten pro Cloud-Anbieter arbeiten, sondern wir wollen genau eine, und das ist die, die wir im Rechenzentrum selbst haben. Virtualisierung, ganz ein wichtiges Thema. Damit ich Maschinen, virtuelle Maschinen zwischen Clouds hin und her schieben kann, ob das jetzt eine Private Cloud ist, ob das eine gehostete Cloud ist von einem lokalen Hoster, ob das ein Windows Azure von der Microsoft ist, ist vollkommen egal. Wenn drunter Hyper-V läuft, kann man das hin und her verschieben. Verwaltung, ganz ein wichtiges Thema. Das ist natürlich die Domäne von System Center. Und System Center ist so aufgebaut, dass es nicht nur die klassische Private Cloud bedient, sondern auch genauso die Windows Azure Wolke zum Beispiel. Das heißt, die kann genauso Ressourcen, Betriebssysteme, Applikationen, die in Windows Azure laufen, mit System Center monitoren und in meinen Service einbinden. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Message dahinter. Wir verwenden hier wirklich ein und denselben Stack, ein und dieselben Produkte für unsere Private Cloud und für unsere Public Cloud. Gleiches gilt für die Entwicklung. Wenn wir uns jetzt das Thema Windows Azure ein bisschen anschauen, sieht man auf einen Blick, hoppala, da steckt ja sehr viel dahinter. Ja. Da sehen wir so Sachen wie Java, PHP. Ja, Microsoft öffnet die Public Cloud nicht nur für die Microsoft-Technologien wie .NET, sondern auch genauso für Open-Source-Technologien. Das Interessante ist dann schon ein Schritt drunter, was da alles dahinter steht. Interessant, wie zum Beispiel das Thema HPC, High Performance Computing, gefunden, ist zwar jetzt nicht der große Aufhänger im österreichischen Bereich, weil ich sage, High Performance Computing, da gibt es nicht sehr viele Anwender in Österreich. Das ist vielleicht interessant für die Erdölindustrie, um hier Simulationen zu fahren. Das ist für Autokonzerne interessant, wenn sie Crashtests simulieren. Aber interessant ist die Thematik, dass zum Beispiel High Performance Computing so ein klassischer Bereich ist, wo man auf einmal schnell viel Rechenleistung braucht, wenn ich gerade solche Simulationen rechne, und dann stehen die Systeme wieder leer. Und das sind nicht nur ein paar Rechner meistens, sondern es sind Rechnerfarmen, die da dahinter stecken. Und das Interessante ist, das Service HPC an sich ist ja relativ neu noch, auch in der Wolke von uns. Damals, wie in Dublin oben war im Rechenzentrum, haben sie gerade diese HPC-Wolke für Europa aufgebaut. Und das sind im Prinzip komplett nackte Systeme, da gibt es keine Grafikkarten mehr drauf, das sind spezielle Systeme, die nur für Microsoft HPC gebaut worden sind, wo im Prinzip alle unnötigen Komponenten, die Strom verbrauchen könnten, also da haben wir das Thema Strom im Hintergrund, einfach weggelassen worden sind. Nur für den einen Anwendungsfall HPC optimiert worden. Und das zieht sich im Prinzip durch, egal ob wir jetzt da über Big Data sprechen, das war ja auch schon am Anfang in der Keynote ein großes Thema, egal ob wir über irgendwelche Commerce-Applikationen sprechen etc., das steht im Vordergrund. Das heißt, wir optimieren auch die Infrastruktur im Hintergrund, um diese Szenarien abzudecken. Für uns als Infrastrukturmenschen ist einmal der dritte Layer dann eine interessante Fabric, weil auf der ganz linken Seite stehen Virtual Machines. Und das ist jetzt genau die Komponente, wo ich sage, Windows Azure Infrastructure as a Service. Das heißt, ich kann hier meine virtuellen Maschinen auslagern ins Microsoft-Rechenzentrum. Oder auch zum Beispiel das Thema Storage mit SQL Database zum Beispiel. Da geben sie so Szenarien, wir haben heute kurz schon drüber gesprochen, über dieses Online-Backup vom Windows-Server. Das verwendet genau Technologien von Windows Azure, um hier das Backup zu machen. Oder andere Produkte. Ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel Partner wie Commvault, die komplette Backup, Enterprise-Backup-Lösungen haben, die bieten Konnektoren Richtung Windows Azure an. Und das ist hochinteressant, weil als erstes, wenn man über Public Cloud spricht, kommt immer das Thema, wow, Datenschutz. Die Daten liegen nicht nur bei mir und ich kann auch nicht garantieren, dass sie nur in Österreich liegen. Weil die Microsoft-Rechenzentren liegen zwar im EU-Raum, aber halt nicht in Österreich. Das Interessante ist, gerade bei so Sachen wie zum Beispiel einer Commvault-Lösung, die vorgestellt sich gar nicht. Weil die verschlüsseln die Daten schon, bevor sie in die Wolke kommen. Das heißt, die Datenschlüssel, um diese Sachen wieder zu entschlüsseln, liegt immer in meinem Unternehmen. Das heißt, alles, was in der Windows Azure-Wolke im Prinzip liegt, ist Datenmüll, weil verschlüsselt. Deshalb, selbst wenn irgendjemand Zugriff auf diese Daten bekommen würde, dass irgendwelche Geheimdienste, was auch immer, was immer so herumschwirrt, können die im Endeffekt nichts damit anfangen, weil die Daten sind verschlüsselt und der Schlüssel liegt bei mir im Unternehmen. Und interessant ist das vor allem für Unternehmen, die halt nicht zwar geo-redundante Standorte haben, die vielleicht in 300 Kilometer Entfernung ein zweites Rechenzentrum haben, wo die Daten gespiegelt werden und die Backup-Sachen aufgehoben werden oder das Risiko tragen wollen, dass Backup-Bänder beim Transport verloren gehen. Für solche Leute ist es interessant, weil die mir im Prinzip hier auch noch geografisch getrennt eine Möglichkeit, ihre Daten sicher und verschlüsselt abzulegen. Weil ich sage, dass irgendwo ein Naturereignis stattfindet, das gleichzeitig Österreich, Dublin und vielleicht ein US-Rechenzentrum erwischt, die Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering und besser kann man eigentlich Disaster Recovery dann oder Business Continuity auch nicht mehr auslegen. Das heißt, diese Sachen, IT, also Infrastructure as a Service und der Plattenplatz in der Windows Azure Wolke, sind für uns zwei große Faktoren in der Infrastruktur. Wenn wir uns jetzt anschauen, den Bereich Windows Infrastructure as a Service, sprich, das ist jetzt wirklich, wo ich sage, ich nehme einfach meine VM und schiebe sie in die Microsoft-Wolke, dann diskutieren wir meistens über 4 Einsatzszenarien. Also zumindest, wenn ich mit unseren Kunden spreche. Das eine ist einmal die Migration von existierenden Applikationen. Das heißt, ich möchte einfach Applikationen, die ich nicht selbst betreiben möchte, einfach in die Microsoft-Wolke schieben. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, wie die Hardware drunter ausschaut, wie der Patch dann drunter ausschaut. Das macht alles die Microsoft. Der zweite große Bereich, und da trifft es sehr stark bei Unternehmen auf diese Anforderung, die Selbstentwicklung im Haus haben, weil die sagen dann ganz genau, die IT-Leute, naja, die brauchen schon wieder einen Server oder die geben die Server nie retour. In dem Fall ist es relativ einfach. Die sagen ganz einfach, ich möchte diese Kosten nicht mehr tragen, weil die Entwicklersysteme gehören doch vielleicht irgendwie gewartet, weil der braucht dann einen Patch drin und etc. Die lagern einfach diese ganze Entwicklungsumgebung aus in die Microsoft-Wolke. Für den Benutzer ist es transparent, wie wir heute gehört haben, weil der nimmt sogar seine IP-Adresse mit. Also das sind im Prinzip Szenarien, die hochinteressant sind. Ja, wie ein Backup für die Cloud haben wir schon kurz angesprochen. Und das vierte große Thema, und das kommt jetzt interessanterweise immer mehr, ist der hybride Ansatz. Das heißt nicht einfach zu sagen, jetzt eine Applikation, die schiebe ich komplett in die Microsoft-Wolke rauf, sondern Kunden überlegen mehr und mehr, was macht denn eigentlich Sinn. Weil ich möchte vielleicht die Datenbank nicht außer Haus geben, das heißt, sie lassen die Datenbank bei sich, aber verwenden trotzdem die Microsoft-Infrastruktur, um zum Beispiel das Web-Frontend zu publishen. Weil die haben dann, durch das, dass ich halt den Webserver dann im US stehen habe, im asia-pazifischen Raum und im EU-Raum, habe ich halt sehr schnelle Zugriffszeiten und trotzdem passieren halt die Zugriffe auf meine lokale Datenbank. Das heißt auch das Thema hybride Ansätze macht hier durchaus Sinn und sollte man sich dann entsprechend auch einmal überlegen, ob das für einen selbst auch Sinn machen kann. Gut, kommen wir schon zum letzten Punkt. System Center 2012 Service Pack 1. Ich habe da mal 3 Sachen rausgenommen, um nicht das ganze Stack davor zu bieten, was wir alles neu machen in SP1, was das für super tolle neue Funktionen gibt. Das Interessante ist beim Service Pack 1, wir unterstützen dann den Windows Server 2012 als Basisbetriebssystem. Das heißt, alle Windows System Center Komponenten können dann auf den Windows Server 2012 installiert werden. Und wir unterstützen auch den SQL Server 2012. Es war ja auch immer so eine Thematik, naja, warum habt ihr den SQL Server 2012 nicht gleich unterstützt, wie System Center rausgekommen ist. Ist sie leider nicht ausgegangen, da war der SQL Server noch nicht verfügbar. Das heißt, mit Service Pack 1 haben wir auch die Möglichkeit, die wirklich die neuesten Technologien auf der Infrastrukturseite zu verwenden. Und der weitere Bereich ist natürlich das Management von meinen neuen Systemen. Allen voran Windows Server 2012. Das heißt, ich habe dann auch die native Integration, zum Beispiel in einem Virtual Machine Manager, weil der wird dann natürlich interessant, wenn es um das Thema Netzwerkkonfiguration geht. Weil diese Netzwerk-Virtualisierungseinstellungen zum Beispiel, das mache ich klassisch in einem Virtual Machine Manager. Ja. Nebenbei haben wir natürlich auch noch Windows 8 Support mit drinnen, das dann auf der Client-Seite interessant ist. Ja, Linux-Unix-Support bauen wir aus. Das heißt, wir unterstützen zukünftig auch nicht nur im Monitoring-Bereich Unix-Linux-Systeme, sondern auch in einem Configuration-Manager zum Beispiel. Also hier hat sich auch im Bereich Interoperabilität sehr viel getan. Der App-Controller, den haben wahrscheinlich die wenigsten noch gesehen, geschweige denn vielleicht sogar gehört. Ja. Der App-Controller ist deswegen interessant, weil das ist jetzt genau dieser Missing Link, wenn ich jetzt einen hybriden Ansatz fahre. Das heißt, im App-Controller habe ich im Prinzip eine Konsole, wo ich auf einen Blick sehe, wie geht es meinen Services. Das heißt, wie geht es zum Beispiel meiner virtuellen Maschine, die jetzt bei mir im Rechenzentrum läuft? Wie geht es meinen virtuellen Maschinen, die auf Windows Azure laufen? Das ist auch bis dato schon gegangen. Und das Interessante, wir öffnen auch den App-Controller für Provider-Clouds. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen lokalen Provider habe, habe ich auch die Möglichkeit, hier den Status von virtuellen Maschinen, die vielleicht beim Provider laufen, hier mit reinzubekommen. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, wie geht es meinen virtuellen Maschinen, egal ob die in der Private Cloud laufen, bei einem Hoster laufen, bei den lokalen oder in der Windows Azure Wolke. Und das Interessante ist, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit zu verschieben. Da haben wir halt wieder den Vorteil mit einer Hypervisor-Technologie. Ich kann im Prinzip sagen, na, hoppala, die virtuelle Maschine braucht mehr Ressourcen, ich habe aber nichts mehr im Keller stehen, was ich verwenden könnte. Ich schiebe es einmal zwischenzeitlich in die Windows Azure Wolke, weil dort kann ich im Prinzip einmal kurzfristig meinen Peak reduzieren und kann hier weitere Ressourcen zukaufen, habe ich die Möglichkeit, hier einfach zwischen den Wolken zu verschieben. Und das ist schon eine hochinteressante Technologie, wenn es darum geht, auf neue Geschäftsanforderungen agil zu reagieren. Das war eine Anforderung, die wir am Vormittag da definiert haben. Gut, die letzte Folie für meinen Vortrag ist der Global Service Monitor. Da werden jetzt wahrscheinlich viele fragen, hoppala, was ist denn das? Habe ich überhaupt noch nie gehört. Das ist insofern interessant, weil wir haben ja bin ein bisschen ausgeholt bei dem Thema IT as a Service Richtung End-to-End-Monitoring. Ich habe erzählt, ja, da gibt es auch die Möglichkeit, Endbenutzersichten zu machen. Das heißt, ich kann genauso meinen Watchdog, wenn ich zum Beispiel mehrere Standorte habe, also ich Graz, Linz, Wien, kann ich auf jeden Standort so einen Agenten verwenden, der halt hier die Response-Zeiten misst. Das ist hochinteressant. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das auf ein höheres Level zu heben, weil Microsoft bietet zukünftig diesen Global Service Monitor an. Sprich, Sie können Ihre Applikationen von den Microsoft-Rechenzentren monitoren lassen und kriegen diesen Status dann direkt zurück in die Monitoring-Umgebung. Das heißt, Sie können dann von Microsoft gemessen aus in Asien, in USA drüben, vielleicht aus Dublin heraus messen lassen, wie schauen denn Ihre Zugriffszeiten aus, und das können Sie in Ihrem Monitoring mit einbinden. Das wird zukünftig mit Microsoft-Rechenzentren zur Verfügung stehen. Gut, damit wäre ich schon mal am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu sehr erschlagen zu dem Thema System Management, IT as a Service, was ist alles möglich mit System Center 2012, mit der hohen Integration. Gibt es dazu Fragen?
Daten haben wir, dann brauchen wir das wie im Management Deck. Sonst würde man vom VMM bloß sehen, welche wird. Die Frage war, ob man für die VMware noch zusätzlich das wie im Management Pack braucht. Ja, wenn man das komplette tiefe Knowledge braucht, ja. Vom VMM würde man nur generell die virtuellen Maschinen rüberkriegen, die würde man sehen im VMM, aber halt nicht tief gemonitort.
Ja, bitte. System Center 2012 Essentials. Wo haben unsere Marketingleute?
Okay. Also unser aktueller Wissensstand, nein.
Das hat es vorher schon nicht gegeben.
Also in einem Wort, nein. Ja. Genau. Okay. Ja. Also, die Frage war, System Center 2012 ist ja der Überbegriff über alle System Management Produkte, wie ein Operations Manager, wie ein Configuration Manager. Die Frage war, kann man sie auch nach wie vor einzeln einsetzen und sind sie auch noch einzeln lizenzierbar? Die erste Frage ist, ja, sie können einzeln eingesetzt werden. Das heißt, wenn der Kunde sagt, er hätte gerne nur einen Operations Manager, weil ihm halt nur das End-to-End-Monitoring interessiert, kann er das tun. Die zweite Frage, lizenztechnisch schaut es anders aus. Es gibt zukünftig nur mehr System Center 2012 zu lizenzieren. Im Data Center schaut es so aus, wir haben uns hier sehr stark an den Windows Server angelehnt. Das heißt, Sie können lizenzieren Windows System Center 2012 Standard und System Center 2012 Data Center. Der einzige Unterschied ist in der Virtualisierung. Das heißt, sobald Sie einen Virtualisierungshost betreiben, sind Sie bei Windows System Center 2012 Data Center, weil Sie hier das Recht haben, unlimitierte VMs zu monitoren oder mit System Center zu betreiben. Und bei der Standardversion sind Sie immer eingeschränkt auf 2 virtuelle Maschinen, so der klassische physikalische Rechner. Das heißt, es gibt hier nur mehr 2 Suiten, sind alle Produkte drinnen. Wird im Prinzip immer in 2 Prozessorschritten lizenziert, wobei wir hier wirklich auf physikalische Sockets gehen, nicht auf Core. Das heißt, wir haben hier immer 2 Prozessor-Päckchen, das immer einer Hardware zugewiesen wird, und da haben Sie im Prinzip alle System Center Produkte drinnen. Das heißt, dass diese Unterscheidung, was früher gegeben hat zwischen SCOM Standard, SCOM Enterprise Funktionalitäten, gibt es alles nicht mehr. Es gibt nur mehr einen Operations Manager zum Beispiel, der über System Center lizenziert wird, der hat alle Funktionen drinnen. Und das ist immer, wird immer pro eingesetzten System lizenziert. Das heißt, ich lizenziere immer den überwachten Server zum Beispiel. Diese Management-Server, die es früher gegeben hat, die sind nicht mehr einzeln zu lizenzieren. Die sind in der KAL drinnen. Gleiches. Gilt für alle Produkte, genau. Egal ob STCM, egal ob SCOM.
Ich komme auf die Lizenzierung dann in meinem Vortrag noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Vielleicht können wir es da klären.
Weitere Fragen? Gibt es Fragen im Online-Bereich? Nein, okay. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und leite gleich nahtlos über an den Landwirt Huber.
Dankeschön.